Dieser Podcast wird präsentiert von der Groupe Mutuelle, ihrem Partner für Gesundheit und Vorsorge.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt.
When I was a kid, water came to our house once every week, sometimes once every 2 weeks and only for a few hours.
Das ist Omar Yagi. Er erzählt in einem Interview von seiner Kindheit in den 60er und 70er Jahren in Jordanien. Wasser. Wasser war ein rares Gut in der Wüste. Eine wahrlich kostbare Ressource, von der es immer zu wenig gab.
So I learned about scarcity when I was a child. These are tough conditions.
Umso mehr wollte Yagi eine Lösung finden. Und er hat eine gefunden. Ein Pulver aus winzigen Kristallen. Ein Pulver, das Wasser aus der Luft filtern, es speichern und später wieder abgeben kann. Und das sogar an den trockensten Orten dieser Erde.
I think the exciting thing about water harvesting, because they present such vast opportunities to address big problems.
Alles dank einer chemischen Entdeckung.
I feel like I've gone from scarcity to abundance through science. That's really the beauty of a scientific endeavor and dedicating oneself to science.
Und diese Art von Pulver kann noch viel mehr. Sie kann CO2 aus der Luft ziehen oder Giftstoffe aus Gewässern filtern. Es ist ein Stoff, der Umwelt- und Klimaprobleme lösen soll, der Wassermangel bekämpft und sogar Medikamente im Körper an den richtigen Ort transportieren kann. Die Substanzen, die das alles möglich machen sollen, heißen MOFFs, Metal Organic Frameworks, oder zu Deutsch metallorganische Gerüstverbindungen. Für ihre Entdeckung hat Omar Yagi 2025 den Nobelpreis für Chemie bekommen.
And now you can see that there are so many opportunities that science has opened up.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir eine Idee, die die Welt verändern könnte und was es noch braucht, um dorthin zu kommen. Diese Woche ist Sven Titz mein Co-Host. Er ist Meteorologe und schreibt über das Wetter, Klima und Chemie. Wir fragen uns, sind diese MOFFs Wundersubstanzen? Ich bin Lena Waldle. Willkommen.
I often wonder whether I would have recognized that pattern of data had I not lived it first.
Noch heute fragt sich Omar Yagi manchmal, ob ihm diese Entwicklung ohne seine persönliche Geschichte gelungen wäre.
My journey began far from any laboratory.
Denn Yagis Leben beginnt weit weg vom Stockholmer Rathaus, in dem er am 10. Dezember die Festrede beim Nobelbankett hält.
I grew up in Amman, Jordan, in a refugee family of 10 children.
Er wächst in einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie in der jordanischen Hauptstadt Amman auf. In einem Haus mit 10 Kindern, ohne Elektrizität und ohne fließendes Wasser.
Hardship was everywhere. My chances for success were slim.
Yagi erzählt immer wieder, schon als Kind haben ihn Moleküle fasziniert.
My turning point came at the age of 10 when I discovered drawings of molecules in my school library.
Die schönen Zeichnungen in den Büchern der Schulbibliothek weckten seine Begeisterung für Chemie.
And I was hooked forever. It became my escape, my direction.
Mit 15 ging Yagi in die USA, zuerst zur Schule und dann an die Universität.
Und dort hat er dann Chemie studiert und hat sich begeistern können für eine Art sehr spezieller Materialien. Und hat dort enorm viel Erfolg gehabt in seiner Forschung. Er hat Materialien entwickelt, zusammen mit anderen Forschern, die unglaublich nützlich sein können.
Denn sie versprechen Anwendungen, die im Zeitalter des Klimawandels immer wichtiger werden. Sie bekämpfen Treibhausgaseffekte, gewinnen kostbares Wasser und speichern Energie. Also, was sind diese MOFFs?
Mit bloßem Auge sieht man da nur ein Pulver. Und die Körnchen dieses Pulvers, die sind höchstens so dick wie ein Haar, also schon sehr, sehr klein. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir zoomen da rein, bis wir die kleinsten Teile dieses Materials sehen, also die Atome und Moleküle. Was sehen wir dann? Das sind dann Metallatome, zum Beispiel die Atome von Zink oder einem anderen Metall wie Aluminium. Und diese Atome, die sind in regelmäßigen Abständen miteinander verbunden. Und zwar durch sogenannte organische Moleküle.
Organische Moleküle. Das heißt typischerweise, sie enthalten Kohlenstoff und Wasserstoff.
Was wir außerdem sehen, wenn wir daran zoomen, die Metallatome sind in total regelmäßigen Abständen angeordnet, wie in einer Art Gitter. Und das bedeutet, eigentlich handelt es sich um Kristalle, künstliche, im Labor hergestellte Kristalle.
Bei Kristallen denken die meisten von uns vermutlich an Diamanten oder an Salzkristalle oder an Zuckerkristalle. Auch deren Atome sind absolut regelmäßig angeordnet. Bei den MOFs sind aber nicht die regelmäßig angeordneten Atome und Moleküle das Interessante, sondern der leere Raum dazwischen.
Die MOFs sind extrem porös. Bis zu 60% des Volumens besteht aus Hohlraum. Und dieser Hohlraum bietet dann Platz für andere Moleküle. Das sind dann gewissermaßen die Gäste des MOFs. Also zum Beispiel für Moleküle von Wasser oder Kohlendioxid oder anderen Gasen.
Wir können uns MOFs wie einen Tafelschwamm vorstellen. Der hat auch ganz viele Hohlräume, die Poren. Und wegen dieser Poren hat er eine riesige Oberfläche, über die er sehr viel Wasser aufsaugen kann. Ein MOF ist ganz ähnlich aufgebaut, aber eben winzig, winzig klein. Auch die MOFs haben viele Poren und damit ganz viel Oberfläche, an der Moleküle anhaften können.
Und da gibt es so Zahlen, dass sie 3000 Quadratmeter pro Gramm, das muss ich vorstellen, hat ein Gramm Material und es hat praktisch eine innere Oberfläche, die ist so groß wie ein Fußballfeld.
Roland Resel ist Physikprofessor an der Technischen Universität Graz und ein Experte für Kristalle.
Da kann man sich schon vorstellen, was für ein Potenzial das hat.
Das Nobelpreiskomitee hat die MOFs mit der Zauberhandtasche der Hexe Hermine Granger in Harry Potter verglichen. Von außen ist es eine kleine Handtasche, aber im Laufe der Geschichte zieht Hermine ein Zelt, Kleidung, Schlafsäcke, Bücher und vieles mehr daraus hervor. Genauso ist es auch bei den MOFs. Es passt viel mehr hinein, als von außen scheint. Dabei sind solche Hohlräume in der Natur sehr, sehr selten.
Weil die Natur will eigentlich von Haus aus keine großen inneren Poren machen. Das ist energetisch sehr ungünstig. Die Natur will immer dicht packen alles zusammen.
Deshalb gibt es in der Natur auch fast keine Materialien mit den Eigenschaften von MOFs, weil das einfach eine ziemlich instabile Konstruktion ist. Aber trotzdem, es gibt ein natürliches Vorbild für MOFs, die Zeolite.
Ähnlich wie die MOFs haben Zeolite große Hohlräume innen drin und darin könnten sie Gase speichern. Die Zeolite verwendet man deshalb zum Beispiel für Katalysatoren. Das sind Substanzen, die chemische Reaktionen möglich machen oder beschleunigen. Oder auch als eine Art molekulares Sieb, etwa in Kläranlagen oder um Wasser zu enthärten.
Zeolite sind inorganische Materialien, die zum Teil in der Natur vorkommen. Und diese Zeolite haben natürlich auch die gleichen Eigenschaften. Sie haben sehr definierte Poren und diese Poren haben ungefähr eine Größe eines Moleküls.
Inorganisch bedeutet, dass ihnen eben diese organischen Moleküle, die MOFs haben, fehlen. Zeolite kommen dafür natürlich vor, zum Beispiel als Mineralien in vulkanischen Gesteinen.
Es gibt, glaube ich, 5 natürliche Zeolite und 15, die künstlich hergestellt sind, also eine sehr geringe Anzahl. Bei den MOFs geht die Anzahl der möglichen MOFs, die man herstellen kann, ja in die Zehntausende bis in die Hunderttausende.
Das ist genau der Vorteil der MOFs, sagt auch Jonathan Deroux.
Die alten Molekülsiebe, das sind die Zeoliten und die MOFs sind so das New Kid on the Block.
Er ist Chemiker und Professor für Nanomaterialien und forscht an der Universität Basel an MOFs.
So ist es nicht so, dass es nur ein Wundermaterial gibt. Es gibt ein Konzept. MOFs sind ein Konzept. Und dann kann in diesem großen Spielraum kann man verschiedene Materialien gezielt herstellen für eine Anwendung oder für eine andere Anwendung.
Die MOFs lassen sich nämlich spezifisch anpassen. Je nachdem, welches Metall und welche Moleküle man verwendet, entsteht ein anderer Morph. Und jeder Morph kann andere Moleküle auffangen.
Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Die eine Art funktioniert durch einen physikalischen Effekt. Man kann also sagen, dass die Poren der Morphs so ähnlich funktionieren wie Schlüssellöcher, wobei nur ein bestimmtes Molekül den Schlüssel hat. CO2 passt dann also in ein CO2-Morph und ein Wassermolekül in ein Wassermorph. Und die andere Art des Festhaltens, die funktioniert chemisch. Dabei bilden sich dann zwischen den Gastmolekülen und dem Morph chemische Bindungen. Das sind mal schwächere, mal stärkere Bindungen, aber sie halten diese Moleküle innen drin fest.
Many years later, while studying how morphs take and release water, I recognized something revolutionary in what seemed like an ordinary behavior.
All diese Eigenschaften von Morphs haben auch Omar Yagi fasziniert. Aber vor allem ihre Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und wieder abzugeben.
I saw how this morph can pull water from desert air and turn it into clean drinking water. It echoed the rhythm of my childhood, yet now offered a solution to the very hardship we had once endured.
Inzwischen forscht Yagi nicht nur im Labor an der University of California an Morphs, er hat auch ein Startup gegründet, um die Morphs in die reale Welt zu bringen. Sein Unternehmen heißt Atoko.
There is plenty of water in the air around us, as much as in all the lakes and rivers combined. My lab has created morphs that can harvest water right out of the air at any time of the year.
In der Luft, sagt er, sei mehr Wasser als in allen Flüssen und Seen zusammen. Und mit Hilfe der Morphs will er dieses Wasser aus der Wüstenluft filtern.
Das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass Wüstenluft so extrem trocken ist. Das heißt, die enthält nur 10-20% von dem Wasser, das sie eigentlich aufnehmen könnte. Staubtrocken also. Und trotzdem ist das aluminiumhaltige Morph-Pulver in der Lage, nachts Wasser aus dieser Luft aufzunehmen. Dabei wird die Luft der Wüste durch dieses Pulver durchgeleitet und dabei bleiben Wassermoleküle drin hängen, während der Rest der Luft einfach vorbeiströmt, also Stickstoff vor allen Dingen und Sauerstoff und die anderen Gase der Luft. Wenn man später das Pulver wieder erhitzt, wird das Wasser freigesetzt. Und das kann man dann als Trinkwasser nutzen. Das Startup von Yagi, Atoko, baut zurzeit einen Prototypen einer Anlage auf. Die Anlagen, die sollen dann später eine Größe eines Schiffscontainers haben, die werden dann später verkauft.
Die Morphs können aber auch dafür eingesetzt werden, um giftige Stoffe aus Wasser oder Luft herauszufiltern oder eben CO2 aus der Atmosphäre. Wir sind gleich zurück.
Das wahre Leben ist, frei entscheiden zu können. Bei der Groupe Mutuelle setzen wir uns dafür ein, dass Frauen ihre Gesundheit in jeder Lebensphase selbstbestimmt gestalten. Ob Vorsorge, Schwangerschaft oder beim Brustkrebs-Screening. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Gesundheit. Entdecken Sie jetzt unsere Angebote auf groupemutuelle.ch.
Diese Morphs sind jetzt sehr populär, weil es gibt Klimadruck, es gibt den Klimawandel, die wir beseitigen möchten. Und es gibt jetzt Morphs, die sehr effizient CO2 aufnehmen können.
Deshalb, sagt Jonathan Diro, haben Startups und Investoren auch ein Interesse an der Technologie entwickelt.
Die Grundidee ist, CO2, also Kohlendioxid, entweder aus Abgasen zu holen, zum Beispiel Abgasen von Zementfabriken, oder das CO2 direkt der Luft zu entziehen. Dafür hat man ein spezielles Morph-Pulver, das zu Pellets gepresst wird. Und die dienen dann als Filtermaterial. In den Anlagen wird dann die Luft oder werden die Abgase durch den Filter gepresst und die CO2-Moleküle bleiben im Filter hängen. So macht das zum Beispiel auch die Firma Climeworks aus der Schweiz, die große Anlagen in Island hat. Die Firma entzieht dort nämlich der Luft CO2, das dann anschließend in den Untergrund gepumpt wird, um es zu speichern. Diese Technik dort ist allerdings ziemlich anspruchsvoll, denn die Luft enthält ja nur weniger als ein halbes Promille CO2 und deswegen kostet die ganze Sache dort ziemlich viel Energie.
Vor den Startups liegen also noch einige Herausforderungen bei der Entwicklung von MOF-Anwendungen für den Alltag. Und gleichzeitig beschäftigt Forscher wie Diro und seine Kollegen vor allem eins.
Die Stabilität. Es gibt nicht nur CO2 in Abgas, es gibt auch Schwefeloxid, Stickstoffoxid, Wasser. Und die MOFs müssen das vertragen. Und das ist noch eine wichtige Hürde, würde ich sagen. All diese Sachen können den MOF brechen.
Denn die MOFs dürfen sich nicht einfach auflösen. Denn dann würden ja alle Stoffe, die in den Hohlräumen gespeichert sind, sofort wieder freigesetzt werden.
Weil in der Materialchemie gibt es so ein Gesetz fast, dass leicht zu machen ist leicht zu brechen. Und schwierig zu machen ist auch schwierig zu brechen. Also jetzt in dem MOF-Umfeld, alles was einfach zu machen war, ist schon gemacht. Aber das ist auch einfach zu brechen. Und jetzt müssen wir die schwierigen Materialien machen, weil die haben dann eine viel bessere Chance, stabil zu sein in realen Konditionen.
Sven, während Forscher im Labor an stabileren MOFs tüfteln, versuchen schon einige Startups, die ersten kommerziellen Anwendungen daraus zu bauen. Und da gibt es ja auch ganz viele Ideen, wir haben einige gehört. Was sagst du jetzt? Wie weit sind diese Anwendungen in der realen Welt denn wirklich?
Also echte Anwendungen gibt es bisher wirklich nur eine Handvoll. Das beste erfolgreiche Beispiel ist vermutlich die Firma NewMat in Amerika. Die nutzt nämlich ein MOF, um giftige Gase zu speichern, die verwendet werden, um Elektronikbauteile zu produzieren. Also in diesen Reinräumen der Elektronikfirmen. Und für dieses Produkt hat die Firma NewMat schon zahlende Kunden. Das ist aber wirklich eher die Ausnahme. Viele andere Anwendungen sind aber, wenn es hochkommt, in der Phase von Prototypen. Und das gilt zum Beispiel für die Gewinnung von Wasser aus der Luft. Das gilt auch für die Filterung von CO2 aus Abgasen und Luft und auch für andere Anwendungen.
Wenn wir dieses CO2 aber aus der Luft filtern, was machen wir denn dann mit diesen vollgefüllten MOFs? Wie werden die denn entsorgt?
Das ist bei den MOFs eigentlich nicht anders als bei anderen Filtermaterialien. Am Ende muss die Substanz, die man aus der Umwelt herausfiltert, natürlich irgendwo entsorgt werden. Also CO2 wird typischerweise in den Untergrund gepumpt, in geologische Schichten, aus denen es nicht mehr oder nur nach sehr langer Zeit entweicht. Pestizide muss man auf andere Weise entsorgen. Das ist bei den MOFs nicht anders als bei anderen Materialien.
CO2 oder Pestizide aus Wasser oder Luft herauszufiltern, sind ja nur zwei mögliche Anwendungen. Aber es gibt ja tausende verschiedene MOFs. Was können die denn noch?
Ja, die gibt es. Es gibt noch viele weitere. Man kann mit MOFs grundsätzlich auch Gase speichern, wie Wasserstoff. Man kann auch Antibiotika aus der Umwelt filtern. Die Sache ist nur, dass diese Anwendungen immer noch in der Entwicklung stecken. Es ist aber gut möglich, dass sie in Zukunft tatsächlich auf den Markt kommen. Auch gibt es schon Versuche in der Forschung, die MOFs dafür zu nutzen, um Medikamente direkt im Körper freizusetzen. Also an Ort und Stelle, wo sie gebraucht werden. Aber bis man das tatsächlich kommerziell nutzen kann, das ist noch in weiter Ferne.
Trotzdem klingt das schon alles sehr faszinierend, was man mit diesen Substanzen, mit diesem einfachen Pulver alles machen kann. Ich frage mich nur, man braucht doch sehr viel dieses Pulvers für diese Anwendungen. Lassen sich MOFs überhaupt industriell in einer so großen Menge produzieren?
Das ist zumindest kein grundsätzliches Problem. Die Rohmaterialien für die MOFs sind reichlich verfügbar. Da gibt es keine Engpässe. Aber im Moment ist es noch so, dass die Herstellung der MOFs noch ziemlich teuer ist. Vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Materialien, die vielleicht in Konkurrenz stehen.
Das heißt, es lohnt sich eventuell gar nicht, mit MOFs Wasser aus der Luft zu filtern, weil es einfachere Filtermöglichkeiten gäbe.
Das ist in der Tat die Frage, ob es sich oder in welchen Fällen sich das lohnen würde. Also in vielen arabischen Ländern zum Beispiel gewinnt man Leitungswasser industriell in riesigen Mengen mit großen Entsalzungsanlagen. Die brauchen zwar unglaubliche Mengen an Energie, aber momentan ist es so, dass diese Methode zur Herstellung von Leitungswasser wesentlich kostengünstiger ist.
Findest du also, dass unsere Experten etwas zu optimistisch sind, was die Möglichkeiten von MOFs angeht?
Naja, das ist wirklich noch eine ganz offene Frage. Manche Fachleute in dem Gebiet, die glauben, dass der Markt für die Anwendungen von MOFs in den nächsten Jahren geradezu explodieren wird. Ich bin Fan der MOF-Forschung, aber bei der Anwendung zögere ich noch, mich zu sehr der Begeisterung hinzugeben.
Vielen Dank, Sven.
Vielen Dank, Lena.
Themenwechsel. Die Kolleginnen und Kollegen vom Podcast NZZ Akzent bauen aus. Ab dem 7. Februar erscheint jeden Samstag eine zusätzliche Folge. Und die dreht sich ganz um unsere Korrespondenten in aller Welt.
Und dann habe ich mir gedacht, also wenn die jetzt uns einfach packen würden, dann wären wir wahrscheinlich tatsächlich einfach ausgeliefert.
In der ersten Samstagsfolge von NZZ Akzent erzählt unser Italien-Korrespondent Luzi Bernet unter anderem von einer Begegnung mit der Mafia in Neapel und er besucht stolze italienische Handwerker. Hört rein bei NZZ und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link stelle ich euch in die Shownotes. Dort könnt ihr auch den Quantensprung-Newsletter abonnieren und habt alle wichtigen Fakten aus dieser Folge auf einen Blick gesammelt und zusätzlich gibt's noch weiteren Lesestoff. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldler. Wir hören uns wieder nächste Woche.